Unterwegs mit Jesus. Jesus und das liebe Geld. Es geht um den Text aus Lukas Kapitel 12 und die Geschichte von dem sogenannten reichen Kornbauer. Die Bibel spricht sehr viel über unsere Haltung zu Besitz und zu Finanzen. Und Jesus möchte, dass wir darüber Bescheid wissen, wie er die Dinge sieht und wie wir damit umgehen sollen. Und du hast drei Möglichkeiten, heute darauf zu reagieren, was du hörst. Erstens, du kannst es entweder ignorieren oder du kannst dagegen rebellieren oder du kannst es ausprobieren. Ignorieren, rebellieren oder am besten ausprobieren. Ausprobieren, was Gott sagt. Gott will, dass du gesegnet bist. Und dieser Segen soll sich auswirken und bei weitem nicht nur, was deine Finanzen betrifft, sondern alle deine Beziehungen, deine Freundschaften, deine Freizeitgestaltung, Ehe und Familie, dein Berufsleben. Es gibt so viele Facetten des Lebens und Gott will dich in allen Dingen segnen und überreich beschenken. Wir wissen jedoch auch, dass die Bibel uns klare göttliche Prinzipien aufzeigt, wie wir mit unseren Finanzen umgehen sollen. Gott ist ein Belohner für alle, die ihn suchen. Für alle, die ihm ihr Vertrauen schenken, für alle, Paulus nennt das so, die Glaubensgehorsam pflegen. Nur der ist wirklich glaubend, der Gott gehorcht. Das Wort gehorchen, glauben, das geht ja noch, ne? Aber gehorchen, das ist so, also in mir erzeugt das immer ganz schnell so den Rebello. Ja? Da jemand sagt was und ich muss es tun, weh, ich tue es nicht. Ja, so das erzeugt immer so ein bisschen einen Widerstand in uns, in unseren Herzen. Aber gehorchen aus Vertrauen, tun, was Gott sagt, weil wir ihm vertrauen, ist das eine ganz andere Größenordnung. Wir tun es nicht einfach nur, weil er es sagt, sondern wir tun Dinge, die Gott uns sagt, weil wir ihm vertrauen. Das ist ein großer Unterschied. Ich möchte anhand dieser Geschichte von dem reichen Kornbauern fünf Aspekte mit uns betrachten. Investiere großzügig, bete mit den richtigen Motiven, hüte dich vor Habgier und ganz wichtig, am Anfang schon ans Ende denken. Und also die Batterie ist noch geladen. Genau, am Anfang schon ans Ende denken und, jetzt ist es da, und Gott den ersten Platz in allem geben. Die Geschichte um den reichen Kornbauer beginnt damit, dass aus der Volksmenge heraus, wo Jesus unterwegs war, ein Mann an Jesus herantritt und zu ihm sagt, sag doch meinem Bruder. Das ist ja schon fast manipulativ. Er will Jesus dazu bewegen, die Einstellung seines Bruders zu verändern. Sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Ist das ein legitimes Gebet? Es kann legitim sein, wenn das richtige Motiv dahinter ist. Jesus aber sagt zu diesem Mann, ich bin nicht euer Vermittler, ich bin nicht Richter über eure Erbangelegenheiten. Gott traut dir zu, dass du die Sachen um dein Erbe auch selbst lösen kannst und dass du vernünftige biblische Entscheidungen triffst. Und diese Situation nutzt Jesus aus, um den Menschen, die ihm zuhörten, eine Lektion beizubringen. Und er leitet die Geschichte damit ein, dass er sagt, hütet euch vor der Habgier. Denn das Leben eines Menschen hängt nicht davon ab, was er besitzt. Das Leben eines Menschen hängt nicht davon ab, was er besitzt. Und dann erzählt er die Geschichte von einem Mann, der sehr reich war. Es war bereits ein reicher Mann. Und dieser Mann hat investiert. Er hat Saatgut ausgesät. Und dann wird erzählt, dass seine Felder einen großen Ertrag eingebracht haben. Und einen ordentlichen Profit erwirtschaftet. Und das hat ihn vor ein Problem gestellt. Was mache ich denn jetzt damit? Wo bringe ich das denn unter? Wie kann ich das investieren? Und da hat er nicht daran gedacht, er könnte anderen etwas abgeben. Nein, er hat gesagt, ich muss meine Lagerhallen, die ich da so habe, die muss ich abreißen, dann muss ich richtig große bauen. Ich muss expandieren und dann werde ich dort alles unterbringen, was ich erwirtschaftet habe. Und dann macht er das. Und dann sagt er zu sich, und dann kann ich zu meiner Seele sagen, du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast Vorräte für viele, viele Jahre. Jetzt setze dich zur Ruhe. Ess und trink und genieße das Leben. Ist Jesus jetzt ein Spielverderber? Will Jesus nicht, dass wir das Leben genießen können? Ganz sicher will Jesus, dass du nicht nur ständig Kämpfe und Herausforderungen hast, sondern dass es auch Phasen und Zeiten gibt, wo du ruhen darfst bei ihm und das Leben genießen darfst. Aber was sagt dann Gott zu diesem Mann? Wie töricht bist du? Wie töricht bist du? Du wirst heute Nacht sterben. Und wem wird dann alles, was du angehäuft hast, wem soll das nachher gehören? Er hat nicht daran gedacht, dass er vergänglich ist. So geht es jedem, sagte Jesus, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist bei Gott. Und dann sagt er stattdessen, hey, es soll euch als allererstes um sein Reich gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Das führt uns jetzt zu diesem ersten Punkt. Investiere großzügig in sein Reich, selbstverständlich. Der Mann hat was richtig gemacht. Das möchte ich an der Stelle mal betonen. Der hat Wirtschaftskompetenz gehabt. Der hat investiert und er hat großzügig und klug investiert und hat einen großen Gewinn erwirtschaftet. Und das ist erstmal grundsätzlich nicht falsch. Und Gott will, dass wir lernen, Menschen der Großzügigkeit werden, aber dann die Finanzen und Ressourcen, die er uns gibt, nutzen, um Gutes zu tun und um Menschen zu dienen. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 9, Vers 6 folgendes: Dies aber sage ich, wer sparsam sät, vielleicht wäre da fast das Wort besser, wer geizig ist. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer geizig ist, dem wird selber Geiz begegnen. Wer segensreich sät, großzügig, mit offenem Herzen, er wird auch segensreich ernten. Und weiter sagt er, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und ein fettes Bankkonto habt. Hat Gott was gegen fette Bankkonten? Ich glaube nicht. Aber er segnet uns nicht mit allem, alle Zeit, um alle Genüge zu haben, um fette Bankkonten zu haben, sondern er segnet uns, damit ihr überreich seid zu jedem guten Werk. Gott macht dich reich, damit du das nutzen kannst, um anderen Menschen zu dienen und Finanzen in sein Reich zu investieren. Und wir wissen, alles im Leben, in der Natur, wo immer du hinschaust, es ist auf Vervielfältigung und auf Multiplikation angelegt. Und das Bild von Saat und Ernte macht uns das deutlich. Und Jesus selbst sagt auch, dass jedes Saatkorn in sich selbst die Kraft hat, sich 30-fach, 60-fach, sogar bis 100-fach vervielfältigen kann. Das ist Gottes Wesen. Viel hervorbringen, viel Frucht schaffen. Und es lohnt sich, 2. Korinther Kapitel 8 und 9 mal für sich persönlich zu studieren, weil es geht ausschließlich um unseren Umgang mit Finanzen und um großzügiges Investieren und Geben. Saatgut aussehen ist immer eine Investition in die Zukunft. Wenn ein Landwirt sät, dann sät er doch eine Investition auf Hoffnung hin, dass er auch etwas ernten wird. Wir alle wissen, du kannst zwar säen, du weißt aber dennoch nicht, ob du ernten wirst, weil die Ernte auch anderen äußeren Einflüssen ausgesetzt ist. Es gibt da nicht diese Garantie dafür. Im Reich Gottes ist das dennoch ein wenig anders. Wer mit richtigem und aufrichtigem Herzen investiert, der darf auch mit einer Ernte rechnen und wird überreich gesegnet zu jedem guten Werk. Er segnet uns nicht, damit wir uns bereichern können, sondern er segnet uns, damit wir dienen können. Das ist ein großer Unterschied. Wer also nicht im Sinne Gottes investiert, kann auch nicht damit rechnen, dass göttliche Frucht hervorkommt. So, die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was investierst du? Wie investierst du? Und wohin investierst du es? Und natürlich geht es hier heute nicht um Investmentbanking oder sowas, sondern es geht um das Reich Gottes. Ja, Jesus sagt uns sogar, und es ist so konträr zum Zeitgeist, dass wir nicht Schätze auf Erden ansammeln und aufhäufen sollen. Er meint sicher nicht damit, bilde gesunde, gute Rücklagen, das gehört zum Leben. Das ist für mich was völlig anderes wie Reichtümer anhäufen. Er will das nicht, dass wir das machen, sondern er will, dass wir Schätze sammeln im Himmel für das Reich Gottes in Bezug auf die Ewigkeit. Also investiere hin zu seinem Reich, in seine Herrschaft. Wir sehen doch in diese Welt, die Ressourcen dieser Welt fließen in Waffen und Kriege. Ist das nicht bitter? Lasst uns unsere Ressourcen nehmen und in das Friedensreich Gottes investieren. Ist das nicht was anderes? Wir sehen eine friedlose Welt ohne Jesus, ohne das Evangelium, ohne Hoffnung in dieser Welt. Lasst uns miteinander investieren. Und wir tun das auch und gerade dann, wenn wir zum Beispiel bewusst in Projekte investieren, die Gottes Reich in dieser Welt fördern. Und ich werde nicht müde, immer wieder die Gelegenheit nehmen, das zu erwähnen, was wir uns auch hier in der City Church zum Ziel gesetzt haben, in 10 Jahren 10 Pastoren, junge Männer und Frauen auszubilden, theologische Ausbildung zu geben, zu investieren in Leiterschaftskompetenzen, Menschen, die Standorte gründen können, Menschen, die Gemeinden gründen können, Menschen, die ausgesandt werden können als Missionare. Wir investieren in Menschen nicht, damit wir nur selbst was davon haben, sondern dass wir sie senden können, damit sie einer verlorenen Welt dienen können. Darum geht es, dafür wollen wir investieren. Und ich mache mal so ein bisschen eine kleine Milchmädchenrechnung auf. Wir sind hier sonntags so um die 200 Menschen, die zusammenkommen. Mitgliedertechnisch sind wir ein bisschen mehr, aber so viele kommen nicht zu den Gottesdiensten. Einfach mal nur angenommen, 200 Menschen sagen, ich nehme jeden Monat einmal 10 Euro in die Hand, um sie in unseren Ausbildungsfonds zu investieren. Dann hast du jeden Monat 2.000 Euro und jedes Jahr 24.000 Euro, um in Menschen zu investieren. Ich sehne mich nach einem größeren Gebäude, aber noch viel mehr sehne ich mich nach jungen Männern und Frauen, die aufstehen und sagen, ich will, dass Gott mich sendet in diese Welt hinein, damit die gute Nachricht diese Welt erreichen kann. Vielleicht spricht Gott hier einzelne Personen an, genau so etwas zu tun. Mit so etwas kann man klein beginnen um zu investieren. Natürlich ist jeder Einzelne, wie Michael das in seinem Beispiel gesagt hat, herausgefordert, 10% seines Einkommens für die Kirche vor Ort zu bringen, damit wir zusammen den Auftrag Gottes erfüllen können. Das ist das Erste, wozu jeder von uns auch herausgefordert ist. Das sind Investitionen, die Gott segnet. Der zweite Aspekt: Bete mit den richtigen Motiven. Du darfst und du sollst auch gerne dafür beten, dass Gott deine Finanzen segnet. Das ist nichts Verwerfliches. Doch achte auch auf die richtigen Motive. Denn du sagst: Herr, ich bete, dass du meine Finanzen segnest, damit ich dir und deiner Sache dienen kann. Dass Menschen gedient werden kann. Meister, sag doch meinem Bruder, wer hat nicht schon mal ähnlich gebetet? Sag doch mal meiner Frau, ne? Sag doch mal meinem Mann. Vielleicht haben wir nicht dieselben Worte benutzt, aber sie vielleicht auf eine andere Art und Weise gebraucht. Herr, du siehst meinen Nachbarn, der benimmt sich so unmöglich. Oh, verändere doch sein Herz. Oder sag doch mal meinem Chef, dass ich endlich eine Lohnerhöhung verdient habe. Oder dass ich diese Position, für die ich so hart gearbeitet habe, dass ich die doch verdient habe. Sag das doch zu ihm. Gott will nicht deinen Chef verändern. Auch nicht dein Mann oder deine Frau oder deinen Nachbarn. Er will dich verändern. Er will dein Herz erreichen und dein Herz verändern. Er will, dass du deine Motive überprüfst, warum du vielleicht für irgendeine Person betest, von der du möchtest, dass sie sich verändert. Ein Beispiel noch, was die Einstellung im Umgang mit Finanzen betrifft. Immer wieder trifft man mit Leuten zusammen, die sagen: Ich möchte möglichst viel verdienen und möglichst wenig dafür tun. Das ist so unsere Menschheit. Wer will das nicht? Also müssen wir schon ehrlich sein, oder? Möglichst viel bekommen und möglichst wenig tun müssen dafür. Ich glaube, das ist mit ein Grund, warum Menschen Lotto spielen. Du kannst jede Menge Kohle einkassieren und du musst nichts dafür tun, nur ein paar Kreuzchen auf den Zettel machen. Das liegt in unserer menschlichen Natur. Ja? Und auf der anderen Seite hast du die Arbeitgeber, wo du manchmal denkst, diese Geizkragen, diese was weiß ich was, wie viel Geld die haben, die könnten noch mal ein bisschen bessere Löhne auch bezahlen. Und der Arbeitgeber, der sagt vielleicht: Ich möchte, dass meine Leute schuften bis zum Abwinken. Sie sollen am besten mit meiner Firma verheiratet sein. Und ich möchte ihnen dafür möglichst wenig bezahlen müssen. Vielleicht sage ich das alles ein bisschen überspitzt. Aber so im Grunde steckt das in den Knochen der Menschen drinne. Sag doch bitte, wenn du Arbeitnehmer bist, unabhängig von deinem Lohn, den du bekommst: Ich werde mein Bestes geben. Ich werde sein wie dieser Jakob aus dem Alten Testament, der im Haus seines Bruders arbeitete. Laban hieß der. Und da steht geschrieben in der Bibel, dass Gott das Haus des Laban segnete um Jakobs Willen. Denke daran, der Herr kann deine Firma segnen wegen dir. Und wenn du Arbeitgeber bist, dann darfst du gerne sagen: Ich will meine Mitarbeiter möglichst gut bezahlen und sie auf diese Art und Weise wertschätzen und honorieren. Das wird sie motivieren. Deshalb bete für dich selbst und für deine Finanzen, damit du Gottes Möglichkeiten bekommst und nutzen kannst, Gutes zu tun. Hüte dich vor Habgier. Nehmt euch in Acht vor aller Habgier, sagt Jesus. Warum sagt er das? Er sagt, das Leben eines Menschen hängt nicht von dem ab, was er besitzt. Wir sind nackt gekommen und werden nackt wieder gehen. Nichts von dem, was wir uns hier erarbeiten und erwirtschaften, auch nicht die teure Armbanduhr, ja, alles bleibt hier. Was wir aber mitnehmen sind, das sind die Werte, in die wir investiert haben. In die himmlischen Werte, in die Werte des Reiches Gottes. Es geht um ein Leben mit Bestimmung. Und wir können mit unseren Finanzen in dieser Welt einen Unterschied machen. Was ist eigentlich Habgier oder auch Habsucht genannt? Das ist die Gier, etwas haben zu wollen. Oder die Sucht, Dinge haben zu wollen, die man nicht hat. Und wenn dann auch noch der Neidfaktor reinkommt, dann will man Dinge haben, die andere haben. Das kann man so manchmal beobachten im ländlichen Gebiet. Der Nachbar streicht sein Haus und macht eine Solaranlage obendrauf. Und ein paar Monate später macht das der andere Nachbar auch. Ich meine, das ist gut für die Wirtschaft, gell? So, aber oft spielt auch da so in den Gedanken der Menschen etwas diese Rolle, etwas zu haben, was andere haben und man es selber nicht hat. Und wir leben oft in diesem Prestigedenken, dass man sehen kann, was wir besitzen. Und bilden uns dann vielleicht darauf etwas ein. Und vergessen dabei, dass wir vergänglich sind. Wir können nicht so tun, als wären wir alle 500 Jahre alt. Werden wir nicht. 70, 80, 90 vielleicht. Es gibt nur ein paar wenige, die über 100 kommen. Wenn ich an unseren alten, uralten Seniorpastor Hermann Dunst denke, der 101 geworden ist und 14 Tage vor seinem Tod noch hier gepredigt hat. Ja? Aber es sind nur wenige. Und ich werde jetzt auch schon bald 62. Ne? Ha. Neulich habe ich gelesen, so eine Statistik, dass jeder fünfte Rentner vor seinem 70. Lebensjahr stirbt. Ja, das sind doch tolle Aussichten, oder? Wir sollten uns nicht einbilden, dass wir alle steinalt werden und wie, ich weiß nicht was, irgendeine Mille unterm Kissen haben, bringt niemand was. Am Anfang schon ans Ende denken. Wohin investiere ich? Was mache ich mit meinem Ertrag? Das war die Frage, die dieser reiche Mann sich stellte. Diese Frage stellte er sich aber ausschließlich in Bezug auf sich selbst. Nicht in Bezug darauf, ein Segen für andere sein zu können. Er war von der Habgier geleitet. Und er wollte, und er war echt zielorientiert, ne? Ziele stecken ist durchaus wichtig. Ja? Und er steckte sich das Ziel, so viel auf der hohen Kante zu haben, dass er viele, viele Jahre lang das Leben würde genießen können. Ohne zu wissen, ob er gesund bleibt. Ohne zu wissen, wie lange er denn leben würde. Tat er das. Und er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und noch heute Nacht wirst du sterben. Keiner von uns weiß, ob wir das Rentenalter erreichen. Du weißt noch nicht mal, ob du nach diesem Gottesdienst lebend nach Hause kommst. Und es sollte uns auch demütig machen, jeden Tag, den wir erleben, dankbar zu sein. Dem wir gesund sind, dem ich stehen kann. Die Freude darüber, dass mir der Ischias nicht mehr wehtut. Ja? Das sind so einfache Dinge, ja, wofür wir auch dankbar sein können in unserem Leben. Du solltest dich unbedingt fragen, was vererbe ich? Ich meine, die jüngeren Leute fragen sich vielleicht, was werde ich mal erben? Ja? Aber es sind ja auch ein paar da, die schon so vielleicht in die Richtung meines Alters gehen und vielleicht darüber hinaus. Stell dir mal die Frage, was werde ich vererben? Wem soll gehören, was sich angehäuft hat? Besonders dann, wenn man vielleicht keine Kinder hat, darf man sich das wirklich überlegen. Wenn Gott der erste Platz in deinem Leben gehört, dann gehört ihm auch alles, was dein Leben ausmacht, alles, was du besitzt. Ihm gehört deine Zeit, ihm gehören auch die ersten 10%, ihm gehört er alles, aber er lässt dir 90% zu deiner Verfügung. Dann gehört ihm auch mein Erbe, dann gehört ihm auch dein Erbe. Was machst du? Was macht das mit dir, wenn du das alles so hörst? das war noch der letzte Punkt, gib Gott im Allen den ersten Platz, auch in deinem Erbe. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Denkst du, oh ja, der Pastor ist heute mal wieder ganz schön konfrontativ unterwegs, aber das geht doch mich nichts an. Ich ignoriere das, ich mache sowieso, was ich will. Oder rebellierst du? Muss das sein? Muss immer Geld, über Geld gesprochen werden? Gibt es nicht viel wichtigere Themen? Michael hat es schon sehr deutlich gesagt, ja, das nimmt auch sehr stark Einfluss auf unsere Beziehung zu Gott ein, welche Haltung wir zu Geld und Besitz einnehmen. Ich ermutige dich, auszuprobieren, klare und konkrete Schritte zu gehen. Investiere großzügig. Investiere großzügig. Das wird jeder für sich auch anders definieren, was großzügig sein bedeutet. Dann tu es in deinem Ermessen, was du als großzügig wahrnimmst, aber investiere. Bete mit den richtigen Motiven für deine Finanzen. Gott will deine Finanzen segnen. Hüte dich davor, habgierig und habsüchtig zu sein, nur deinen eigenen Vorteil zu sehen. Denke am Anfang schon ans Ende. Das ist so wichtig zu wissen, wohin soll alles mal gehen, was ich habe. Gib in allem Gott den ersten Platz. Amen.